Das Fernsehen lädt ein zu einem Duell der Kanzlerkandidaten. Und es ist natürlich die große Frage, wer sind denn eigentlich die Kanzlerkandidaten, die eingeladen werden können? So, und das gibt eine ganze Menge strategische Überlegungen, die man dazu haben muss. Ja, das ist nicht etwa zufällig, wer da eingeladen wird, sondern es gibt wirklich strategische Überlegungen. Und wenn Sie das Wort strategisch hören, dann wissen Sie natürlich sofort, das hat irgendwas mit Spieltheorie zu tun. Und infolgedessen ist das auch das, was wir jetzt hier auf meinem Kanal behandeln, der sich ja mit Spieltheorie beschäftigt. Und apropos Spiel, ja, am Ende dieses Videos gibt es ein kleines Spiel, was ich initiiert habe. Da zeige ich Ihnen den Link dann. Können Sie reingehen, da können Sie sozusagen einmal selber dieses Kanzler-Duell oder Triell oder wie man das am Ende nennen möchte, können Sie einfach einmal spielen und sich selber in die Position hineinversetzen. Aber wie gesagt, das ist überraschend, machen wir am Ende. Wir gucken uns jetzt erstmal ganz kurz an, was eigentlich der Hintergrund ist und was passiert ist. Also, das Fernsehen lädt also die Kanzlerkandidaten zu einem Duell ein. So weit, so gut. Aber die Frage ist, wer sind die Kandidaten, die nach dem Neutralitätsgebot des Senders eigentlich eingeladen werden können? Ja, Sie wissen, öffentlich-rechtlichen Sender sind zur Neutralität verpflichtet. Das heißt, die können jetzt nicht einfach nach Gutdünken irgendwen einladen, sondern sie müssen das schon so tun, dass sie irgendwie neutral sind. Nun ist es so, dass hier im Grunde genommen jede Entscheidung, die man überhaupt nur treffen kann, von irgendeiner Gruppe anschließend als nicht neutral betrachtet werden kann. Also egal, was Sie machen, immer kann irgendeiner sagen, nee, das war gerade nicht neutral. Und jetzt müssen Sie sich fragen, wie schaffen Sie es einfach als Programmbeauftragter von so etwas, rauszukommen aus dieser Nummer und zu sagen, ja, okay, das kann schon sein, dass es irgendwelche Gegenargumente gibt, aber wir haben trotzdem vollkommen richtig und neutral gehandelt. Also wie macht man das? Da gibt es einen einfachen Trick, nämlich man macht ein sogenanntes Stufenspiel. Ja, dieses Stufenspiel besteht darin, dass Sie in der ersten Spielstufe Kriterien festlegen, die scheinbar ganz neutral sind. Also es sieht so aus, als hätten die nichts mit irgendwelchen konkreten Kandidaten oder so etwas zu tun. Also Kriterien, bei denen man überall einen Haken dran machen kann, sagen kann, ja, die finden wir alle gut. Und diese Kriterien, die dann auf die Art und Weise einmal abgesegnet worden sind, die führen anschließend aber genau zu einer konkreten Auswahl. Also eigentlich ist es so, dass die Auswahl der Kandidaten in dieser ersten Spielstufe stattfindet. Aber sieht natürlich nicht so aus, denn Sie machen in der ersten Spielstufe etwas, was völlig neutral wirkt und in der zweiten Spielstufe wenden Sie das Neutrale dann nur noch an und siehe da, dann kommt auf einmal raus, zum Beispiel nur zwei Kandidaten können eingeladen werden. Das ist die Methode, wie das gemacht wird. Wie gesagt, das ist so eine typische Methodik, wenn man so will, aus der Spieltheorie, ja, wie man da vorgeht. Ganz interessante Sache eigentlich. Ich würde aber sagen, man kann in dem Fall den Programmverantwortlichen keinen wirklichen Vorwurf daraus machen, denn irgendwas müssen sie ja tun. Ja? Also ich verstehe diese Vorgehensweise vollkommen. Man muss sie eben nur tatsächlich auch verstehen. Man muss verstehen, was dahinter steht und man muss verstehen, dass man hier letztlich die Aufgabe hat, als Programmverantwortlicher eine Entscheidung, die von ihrer Natur her nie vollkommen neutral sein kann, als neutral genug darzustellen, dass sie eben in diesem Anspruch der öffentlich-rechtlichen Sender genügt. Ja? So weit, so gut. Das wird damit erstmal gemacht. Und wir müssen jetzt fragen, was sind eigentlich diese Kriterien, die man hier in der ersten Spielstufe definieren kann? Also was kann das eigentlich sein, was wir sagen, was am Ende bestimmt, wer eingeladen wird? Und Sie können beispielsweise auf solche Sachen gucken, wie die Zustimmungswerte zu den einzelnen Kandidaten. Ja, das können Sie machen. Allerdings gibt es da natürlich das Problem, wir haben in Deutschland gar keine Direktwahl des Bundeskanzlers. Ja, also das ist vielleicht nicht das richtige Verfahren. Vielleicht könnte man auch sagen, dann gucken wir uns doch mal die Parteistärke an, nach den jeweiligen Umfragen. Ja, vielleicht ist das die richtige Größe. Ja, wenn Sie feststellen, auf einmal haben Sie ganz andere Argumente, die damit reinspielen. Ja, und auf einmal kommen auch andere Kandidaten bei der Sache raus. Ja. Wir können auch was ganz anderes machen. Wir können uns nämlich fragen, wie viele Gegner hat eigentlich ein bestimmter Kandidat? Also wir fragen nicht nach den Zustimmungswerten, sondern wir fragen danach, wie viele Leute hätten ein echtes Problem damit, wenn der Kandidat gerade gewählt würde. Ja, dann könnte man sagen, naja gut, wir nehmen dann also die ganzen Kandidaten rein, bis auf den unbeliebtesten. Das ist natürlich schon, sagen wir mal, schwer zu rechtfertigen, wenn man das jetzt gerade als Kriterium anwenden würde. Aber natürlich, abstrakt kann man sich auch solche Kriterien erstmal vorstellen. Ja. Und Sie merken, das ist nicht so neutral, wie das aussieht. Ja, also diese Entscheidungen, über die wir jetzt gerade eben gesprochen haben, gibt es natürlich noch viele andere Möglichkeiten, was man machen könnte, aber diese Entscheidungen bestimmen, was anschließend herauskommen wird. Aber diejenigen, die dann am Ende wirklich die Kandidaten einladen, die können mal sagen, ja, wieso, wir hatten unsere Kriterien, die haben wir ganz neutral festgelegt und die führen jetzt eben genau zu diesem Ergebnis. Also das ist erstmal eine Sache, die man als Technik eben kennen muss, die man hier drin auch verstehen muss. Aber gucken wir uns mal eine andere Frage an, nämlich wenn wir bei solchen Kriterien beispielsweise danach fragen, wie groß sind denn die Chancen, die ein einzelner Kandidat hat, dann fällt man leicht in die Falle, dass man denkt, naja, wir gucken uns das an, die Wahrscheinlichkeitsangaben zum Beispiel aufgrund der aktuellen Umfrageergebnisse. Ja, könnte man ja machen, dass man denkt, das seien reine Wahrscheinlichkeitsangaben, aber ich möchte Sie in diesem Zusammenhang daran erinnern, dass Scholz vor der letzten Wahl eigentlich als völlig aussichtsloser Kandidat galt. Ja, die SPD ist irgendwann mal eine Zeit lang bei so, ich glaube, 12% der Stimmen oder so, also ganz wenig rumgedümpelt und die Leute haben sich gefragt, wieso stellen die eigentlich überhaupt noch einen Kanzlerkandidaten auf? Die haben eh keine Chance. Und Sie merken, es ist aber anders gekommen. Und das liegt daran, dass es hier keine Geschichte ist, die mit reinen Wahrscheinlichkeiten zu tun hat. Also es ist nicht so, dass wir hier gegen Roulette-Rad spielen oder irgendwer würfelt, sondern es laufen anschließend strategische Prozesse ab. Also es gibt einzelne Teilnehmer, die aktiv nachdenken, was für sie denn gut oder was für sie schlecht ist. Auf die Art und Weise entsteht dieses strategische Handeln. Und dabei kann es völlig andere Ergebnisse geben, als das, was man bei einem reinen Zufallsmechanismus erwarten würde. Und so war das eben auch dort. Und sie merken, das ist eine Sache, die eben strategische Spiele ganz klar unterscheidbar macht von den Glücksspielen. Das ist ja auch durchgehend das Thema hier. Wir sprechen immer wieder über Spieltheorie. Da geht es ja immer wieder darum, dass eben strategische Entscheidungen getroffen werden, die eben nicht oder nicht nur auf Zufallsbasis basieren. Wir müssen jetzt vielleicht einfach mal kurz einsteigen, welcher der Kandidaten hat eigentlich welche Motive bei dieser ganzen Sache? Ja, ich habe eben gesagt, es geht darum, dass wir strategische Entscheidungen treffen. Ja, die werden natürlich immer bestimmt dadurch, was für Motive dahinter stehen. Was möchte der einzelne Kandidat denn eigentlich erreichen? Was findet der gut und was findet der schlecht? Und das gucken wir jetzt einfach mal für die ganzen verschiedenen Kandidaten an. Nehmen wir dafür gleich mal Scholz. Normalerweise ist es ja so, dass ein Amtsinhaber eine viel größere Sichtbarkeit hat als alle anderen. Und ein solches Fernsehduell gibt auf einmal anderen Kandidaten ebenfalls eine Sichtbarkeit. Das will der Amtsinhaber eigentlich nicht. Also normalerweise wäre es so, dass in vielen Fällen, wenn es überhaupt nur irgendwie möglich ist, nicht was ganz anderes Wichtiges dagegen spricht, dass dann ein Amtsinhaber sagen würde, den komischen Heinis von der Opposition möchte ich hier mal überhaupt gar nicht diskutieren. Und natürlich nicht, weil er inhaltlich nicht diskutieren möchte, das will er vielleicht sogar, sondern weil er einfach sagt, das ist von der strategischen Position her schlecht, weil damit eben auf einmal die andere Seite anders wahrgenommen wird, überhaupt wahrgenommen wird, dass man auf einmal berichtet über den anderen Kandidaten und so weiter. Das sieht bei Scholz jetzt natürlich ein bisschen anders aus. Also er hat ja die Vertrauensfrage gestellt und auch erwartungsgemäß verloren. Das heißt also, er ist jetzt in einer tendenziell eher schwächeren Situation. Das heißt, aus der schwächeren Situation heraus muss er sich im Grunde genommen hocharbeiten und ist teilweise jetzt in der Rolle, in der normalerweise ein Herausforderer ist. Das ist der Grund, weshalb er durchaus ja, also erstmal bereit ist, ein solches Gespräch überhaupt einzugehen, ein solches Duell. Und dass er damit auch bestimmte Interessen verfolgen kann, ja, nämlich sich selber entsprechend wieder hocharbeiten. Und es ist vollkommen klar, dass er auch einer der Kandidaten ist, die normalerweise vollkommen unterschätzt werden. Ja, also das, wie gesagt, dass er bei der letzten Wahl plötzlich einfach dann wie Phönix aus der Asche gekommen ist, ist, glaube ich, zum gewissen Grad auch einfach ein Resultat darauf, dass er eben unterschätzt worden ist. Und er ist in solchen direkten Duellsituationen überraschend gut. Und das weiß er natürlich auch. Ja, das heißt also, er weiß von dieser strategischen Perspektive heraus, dass er aufholen muss gegenüber einem anderen Kandidaten und er gleichzeitig in einer rhetorisch guten Lage ist. Er ist etwas, was dazu führt, dass er sagt, naja, also so ein Duell ist aus seiner Sicht sicherlich eine erstrebenswerte Angelegenheit. Wie sieht das eigentlich aus mit dem Merz? Merz braucht ebenfalls eine Sichtbarkeit. Die hat er im Augenblick viel zu wenig, einfach weil er ja in der Opposition ist. Ja, also Kanzler hat natürlich immer die höhere Sichtbarkeit, hatten wir ja gerade. Er hat aber ein Problem. Er möchte sich nämlich vom Prinzip her durchmodeln. Also normalerweise würde ein echter Oppositionsführer eine solche Gelegenheit nutzen, die bisherige Regierung zu attackieren, zu sagen, das, was sie alles gemacht hat, ist alles Mist und wir machen folgende Punkte anders. 1, 2, 3 und Leute, wählt uns, weil wir es anders machen. Davor hat er Angst. Also Merz hat davor Angst. Denn von der Positionierung her möchte er sich möglichst viele Optionen offen halten. Also das ist vielleicht auch eine Sache, über die ich nochmal ein ganz eigenes Video machen muss. Ja? Dass wir die strategische Positionierung der Parteien uns einfach ansehen. Das heißt, er will sich möglichst viele Optionen offen halten. Und damit kann er die Kandidaten, mit denen er zu tun hat, nicht direkt angreifen. Ja? Das Gleiche gilt übrigens auch, wenn Habeck mit dabei wäre. Das heißt also, aus seiner Sicht ist im Grunde genommen die größte Gefahr, dass er dort andere Kandidaten vergrätzt, komischerweise. Ja, also es ist gar nicht mal so sehr, dass er im Augenblick versucht, das Publikum zu überzeugen. Da geht er davon aus, aufgrund seiner Umfragewerte, dass er sowieso oben liegt. Sondern hier geht es im Wesentlichen darum, dass er hinreichend stark mit den anderen Kandidaten kuschelt, um am Ende noch Koalitionspartner zu haben. Ja, und es ist deshalb einfach eben auch für ihn eigentlich eine nette Angelegenheit, wenn nur ein Kandidat da ist. Ja, denn da braucht er dem anderen nicht entsprechend vor Schienbein zu treten, mit dem er vielleicht auch noch koalieren möchte. Ja, und es ist ja vollkommen klar, das hat ja in letzter Zeit häufiger mal auch angedeutet, dass er eben sehr wohl mit einer zu einer Koalition mit den Grünen bereit wäre und Habeck sogar weiterhin als Minister lassen würde. Ja, also das hat er bereits angedeutet und das ist etwas, was ihm diese Möglichkeit eröffnet, wenn Habeck idealerweise bei diesem Gespräch gar nicht mit dabei ist, also wenn es sich wirklich um ein Duell handelt. Ja. Jetzt muss man sich fragen, was ist eigentlich mit Habeck? Der kommt hier jetzt an und sagt, es ist eine große Sauerei, dass er nicht mit eingeladen worden ist und kann ja nicht sein, dass nur die beiden da sind. Einige sagen, das sei so eine Art Größenwahn, die er dort hat. weil er sich einbildet, er hätte jetzt realistische Chancen, Kanzler zu werden. Die Chancen sind, wenn man mal die verschiedenen Szenarien durchdenkt, verhältnismäßig gering. Also ich meine, es hat natürlich immer eine positive Wahrscheinlichkeit. Ja, also es kann passieren, aber die Chancen dafür sind doch relativ gering. Aber natürlich geht es ihm auch gar nicht darum, am Ende wirklich Kanzler zu werden. Sondern es geht ihm darum, dass er diesen Werbeeffekt mit nutzen möchte und hier einfach zeigen möchte, dass er mit den großen Hunden pinkeln kann, um das mal so ein bisschen salopp zu sagen. Ja, er möchte eben mit in diesem Club mit dabei sein, möchte ebenfalls diese Sichtbarkeit haben. Und was eigentlich für ihn die Idealwelt ist, das ist, dass er nicht in dieser Runde mit teilnehmen muss. Dann kann er sich nämlich auch nicht blamieren. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Also er muss nicht in dieser Runde teilnehmen, kann aber trotzdem diese Dolchstoßlegende verbreiten, dass es böse, böse Fernsehen ihn nicht eingeladen hat. Also das ist natürlich eine nette Konstellation. Und das ist wahrscheinlich am Ende auch die Idealkonstellation, weil er mit seiner Gefolgschaft mobilisieren kann. Und viele umgestimmt hätte er in der Diskussion sowieso nicht, wie gesagt, wenn er sich nicht sowieso blamiert hätte bei der ganzen Sache. Ja? Dass er dort einfach einbricht. Man muss auch weiterhin sehen, dass wenn Habeck mit dabei wäre, hätte er sicherlich lieber eine größere Runde. Einfach deshalb, weil dann auch fachliche Inkompetenz nicht so stark auffällt. Ja, er hätte dann bei der großen Runde, da kann man nicht so stark auf die unterschiedlichen Kandidaten eingehen. Jeder hat nur begrenzte Redezeit und sowas. Und es geht sowieso schnell, ein Argument vermischt sich mit dem anderen und so etwas. Das heißt also, wenn schon Teilnahme, dann ist aus Habecks Perspektive sicherlich der idealere Fall, dass er eine größere Runde hat. Und wie gesagt, der noch bessere Fall ist natürlich, dass er gar nicht erst eingeladen wird, aber alle darüber heulen, dass er nicht eingeladen wurde. Ja, denn dann, also wie gesagt, haben wir darüber geredet. Gucken wir uns mal an, was passiert eigentlich mit Alice Weidel. Wie sieht das aus? Also, die hat ja das Problem, dass die AfD so ein bisschen die Schmuddelkinder sind, die nicht mit den reichen Jungs von dem anspielen dürfen. Und würde sie dort eingeladen, wäre sie auf einmal auf der Party mit den Reichen mit dabei. Also das ist ja, glaube ich, relativ leicht zu verstehen, dass das die Situation ist. Und es ist auch relativ klar zu verstehen, wieso die anderen Parteien das eben nicht haben wollen. Zumal, was die anderen Parteien ebenfalls nicht haben wollen, ist, dass da eine echte andere Position auftritt. Also wenn man selber sich nicht traut, eine andere Position einzunehmen, dann ist natürlich das Schlimmste, was einem passieren kann, dass jemand anders diese andere Position einnimmt und das sichtbar wird. Das heißt also, das ist tendenziell etwas, wobei den anderen Parteien, dass die sagen, nee, also die wollen wir bei der Runde nicht mit dabei haben. Es gibt weiterhin die Situation, dass jetzt gerade die AfD, wissend, dass die ja nicht in der Regierung mit dabei sein werden, also ich denke, da kann man relativ sicher von ausgehen, dass das nicht der Fall ist, deshalb können die natürlich teilweise auch Extrempositionen vertreten. Das sind Positionen, die sie am Ende nie werden durchsetzen müssen, weil, wie gesagt, sie ja nicht gewählt werden. Bei den anderen Kandidaten ist immer zum gewissen Grad das Problem, dass die, wenn sie dort extreme Positionen vertreten, sie anschließend daran gemessen werden, die auch tatsächlich umzusetzen. Und das trauen sich viele nicht, also abgesehen von den Grünen. Ja, die trauen sich dann schon, extreme Positionen durchzusetzen auf Biegen und Brechen. Und erstaunlicherweise gelingt ihnen das ja auch. Aber wie gesagt, das ist eine ganz andere strategische Frage. Ja. Ich möchte mal kurz auf einen Kandidaten eingehen, der eigentlich nicht so richtig im Gespräch ist, aber vielleicht trotzdem einen ganz interessanten strategischen Aspekt hat, nämlich Christian Lindner. Denn nachdem also Habeck gesagt hat, er möchte auf keinen Fall mit der Weidel diskutieren, in dem Augenblick ist er reingesprungen und hat gesagt, naja, ich würde das aber machen. Und da müssen wir natürlich auch sehen, dass es natürlich ein reiner Show-Effekt ist. Ja, also er ist ähnlich wie bei Habeck eigentlich in der Situation, dass er sagt, naja, erreichen wir auf die Art und Weise mal ein bisschen Berichterstattung. Stattfinden wird es ja sowieso nicht. Vermute ich mal. Ich vermute, dass wenn es stattfinden würde, er es tatsächlich auch machen würde. Und ich fände es inhaltlich auch interessant. Also das wäre eigentlich eine Sache, wo ich mir vorstellen würde, dass es einfach inhaltlich mal passieren sollte. Denn im Augenblick ist es ja bei der AfD immer so, dass eigentlich nicht über die Inhalte gesprochen wird, sondern immer nur auf so einer Metaebene darüber gesprochen wird, dass die eben die Schmuddelkinder sind. Und man würde vielleicht einfach gerne auch mal wissen, ja, was ist denn nun eigentlich? Also was sind denn deren Positionen? Ja, darüber erfährt man ja erstaunlich wenig. Und das wäre sicherlich eine Sache, die bei Lindner, wenn er dort auftauchen würde, die dann stattfinden würde. Aber da ist natürlich auch den Programmverantwortlichen klar, dass also erstens sie keine vernünftigen Kriterien finden werden, Lindner dafür einzuladen, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, also im Sinne dieses Stufenspiels. Und zum anderen hat das natürlich auch einen Effekt, bei dem man dann sagen würde, naja, hier versucht man jetzt eben tatsächlich gerade zwei bestimmten Kandidaten eine Bühne zu geben, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ja. Aber dieser Vorwurf stände natürlich im Raum. Also deshalb wird das nicht stattfinden. Aber aus Sicht von Alice Weidel wäre das eine tolle Sache. Und wie gesagt, sie hat jetzt im Grunde genommen den gleichen Effekt wie bei Habeck. Sie kann sich nämlich darstellen als jemand, der, naja, eben in dem Fall nicht entsprechend, naja, nicht berücksichtigt wurde. Ja? wir müssen hier natürlich nochmal uns gleich überlegen, was ist eigentlich mit dieser Sache, dass jetzt also diese Aufteilung in zwei Duelle, ja, was das eigentlich für eine Überlegung war. Und dafür müssen wir nochmal ganz kurz darauf springen, dass wir sagen, welche Art von Duell findet hier eigentlich überhaupt statt. Und das klassische Duell ist ja eins zwischen zwei Personen. Ja, also, weiß ich, zwei Personen treffen sich im Morgengrauen und schießen gegenseitig aufeinander. Ja, das ist die Idee von einem Duell. Ist das eigentlich in einem System, wie wir es im Augenblick haben, wo nicht mehr zwei wesentliche Parteien sich gegenüberstehen, sondern die wir viele Parteien haben, ist das in einem solchen System eigentlich noch aktuell? Und viele sagen, nee, das ist eigentlich ein Quatsch. Ja, ein Duell braucht man in einer solchen Situation überhaupt nicht, weil ja, wie gesagt, viel mehr Parteien da sind. Aber es gibt natürlich eine naheliegende Lösung und das ist auch das, was sich die Programmverantwortlichen hier ausgedacht haben. Dass die gesagt haben, naja, dann machen wir doch einfach zwei Duelle daraus. Ja, wir nehmen nicht nur eins, sondern wir sagen, okay, die beiden aussichtsreichen Kandidaten, die diskutieren miteinander und dann die beiden anderen Kandidaten, die nicht so aussichtsreich sind, die diskutieren nochmal in einer separaten Runde gegeneinander. Und also erstmal strukturell würde das für meine Begriffe ganz gut passen. Ja, also die Grünen und die AfD, das behaupte ich ja immer wieder, ja, aber die sind strukturell eigentlich sehr ähnlich, haben andere Inhalte, aber sie arbeiten eigentlich mit den gleichen Methoden. Ja, sie wollen radikale Änderungen haben. Sie sind stark auf der Gefühlsebene, sie arbeiten mit Angst und dergleichen Dinge. Also sie sind eigentlich von der Vorgehensweise strukturell, wie gesagt, sehr ähnlich. Also daher passt das auch aus der Sicht, dass die sozusagen ein einzelnes Duell nochmal machen, passt für meine Begriffe relativ gut. Natürlich muss man sich die Frage stellen, warum soll das überhaupt jetzt in Duelle aufgeteilt werden? Also warum nicht so eine größere Gruppe? Und wir kommen gleich mal zu den größeren Gruppen, aber ich möchte Ihnen zumindest mal eine Analogie sagen. Sie werden auch feststellen, dass im Sport es zwar in frühen Phasen solche Gruppenwettkämpfe gibt, je weiter sie zum Finale kommen, es aber immer mehr in Richtung Duell geht. Also Sie merken, das hat einen gewissen Grund. Oder das merken Sie noch nicht, sondern es wird so angewandt, sagen wir mal so, das liegt nahe, dass es einen bestimmten Grund gibt. Und das Gleiche haben Sie auch, wenn Sie spieltheoretische Analysen machen, dazu, wer sich zum Beispiel durchsetzt, werden Sie auch feststellen, dass viele der Analysen mit der Methode arbeiten, dass die in paarweise einen Vergleich machen. Ja, also man fragt sich beispielsweise bei bestimmten Alternativen, ob die gewählt werden können. Das müssen ja nicht nur Kandidaten sein, können ja auch Gesetzesvorschläge oder so etwas sein. Guckt man sich an, welche dieser Alternativen hat eigentlich zum Beispiel, setzt sich durch gegen jeden einzelnen anderen Kandidaten. Und wenn das so ist, wenn die sich gegen jeden einzelnen anderen Kandidaten in paarweise einen Vergleich durchsetzt, dann sagt man, muss sie auch eine gewisse, also nicht nur gewisse Chance, sondern da liegt nahe, dass eine solche Alternative auch am Ende tatsächlich durchkommt, als sozusagen Sieger dieser entsprechenden Abstimmung. Ja, das ist zum Beispiel ein so ein Kriterium. Und da guckt man sich eben die Sachen auch wieder im paarweisen Vergleich zueinander an. Warum tut man das? Na, deshalb, weil es übersichtlicher bleibt, weil sie auf die Art und Weise die ganze Situation intellektuell, mathematisch überhaupt noch handhabbar machen können. Und sich jetzt fragen können, was passiert denn eigentlich, wenn Sie das auf eine einfache Struktur zurückführen? Haben Sie eine komplexere Struktur? Also, weiß ich, eine größere Gruppe, ja, also sowas wie ein Triell oder so etwas, passieren plötzlich andere Dinge. Dann passiert es nicht mehr, dass es wirklich auf die Stärke der Kandidaten ankommt, sondern jetzt werden auf einmal strategische Überlegungen wichtig. Wer bildet eigentlich in der jeweiligen Dreierkonstellation mit welchem anderen eine Koalition? Natürlich eine implizite Koalition, ja. Und das kann plötzlich dazu führen, dass am Ende sich vollkommen andere durchsetzen als das, was wir vorher hatten, wo wir beispielsweise ein paarweise einen Vergleich sagen würden, dass es einer, der auf jeden Fall hochgespült werden müsste. Und im Triell, ja, so ist das ja manchmal, da ist es so, dass häufiger eben ein ganz schwacher Kandidat plötzlich sich durchsetzt, weil sich die Starken gegenseitig neutralisieren. Ja, das ist ein Effekt davon. Ich habe dazu auch mal ein anderes Video gemacht. Können Sie am Ende ja nochmal ansehen, wo ich das mit dem Triell relativ genau beschrieben habe. Das ist eine ganz interessante Angelegenheit, dass dort plötzlich andere strategische Aspekte reinkommen als die Spielstärke. Ja, also das, was wir am Anfang hatten, dass man durch Wahrscheinlichkeiten, wie man hochkommt, plötzlich was vorhersagen kann, das läuft auf einmal nicht mehr, weil eben diese strategischen Überlegungen plötzlich immer relevanter werden in der ganzen Situation. Und wenn wir jetzt uns weitere Kandidaten vorstellen, also wir haben nicht mehr ein Triell, sondern wir haben plötzlich ein Quadriell, ja? Ich weiß nicht, ob es den Namen gibt, habe ich jetzt mehr oder weniger mal erfunden, ja? So ein Quadriell, also ein Duell zwischen vier Personen. Wenn es das gibt, haben Sie natürlich dort auch strategische Überlegungen. Die werden aber zum gewissen Grad nochmal komplexer, wenn Sie so wollen, als es im Triell der Fall war. Ja, denn Sie können jetzt unterschiedliche Formen von Allianzen bilden und müssen sich überlegen, also was passiert jetzt eigentlich im weiteren zeitlichen Ablauf und so etwas. Mit anderen Worten, das ist etwas, wo man am Ende immer stärker von strategischen Aspekten abhängt und gar nicht mehr so stark sehen kann, wie groß ist jetzt eigentlich die Spielstärke der einzelnen Spieler, um das mal so zu sagen. Und die Spielstärke ist ja aber eigentlich das, was wir sehen wollen als Zuschauer. Ja, wir wollen ja nicht, dass wir Allianzen sehen oder sowas, die sich da ad hoc bilden, sondern wir wollen ja wissen, wie gut sind denn die einzelnen Kandidaten. Ja. Und wie das so ist, ja, ich mache zu Weihnachten häufiger irgendwelche kleinen Spielchen mit meinen Zuschauern, so mache ich das in diesem Fall auch, habe ich am Anfang ja angekündigt. Ja. Ich habe unten in der Videobeschreibung einfach mal so einen kleinen Link reingemacht. Ja, da können Sie an diesem Quadriell einfach mal teilnehmen. Ne? Ganz kurzes Spiel ist, also wenn Sie dem Link folgen, wenn Sie sehen, das ist ein Fragebogen, da stelle ich dann einfach bloß eine ganz kurze Entscheidungsfrage. Also ich beschreibe einmal die Situation, in der Sie da drin sind, nämlich so ein Quadriell, ja, so ein Duell zwischen vier Spielern. Ich sage Ihnen, wie stark Ihre eigene Schussstärke ist. Ja, natürlich schießen Sie die anderen nicht physisch ab, sondern nur verbal mit Argumenten. Ja. Aber egal. Das heißt also, ich sage Ihnen, wie stark Ihre eigene Spielstärke ist. Ich sage Ihnen, wie die Spielstärken der anderen sind. Und dann ist einfach die Frage, wie geht es denn dann entsprechend weiter? Ja. Wie gesagt, treffen Sie eine Entscheidung, dann geht die ganze Sache einfach direkt durch. Ja. Das ist eine kurze Sache, also dauert wirklich nur wenige Minuten, wenn Sie daran teilnehmen. Und in den nächsten Wochen sage ich Ihnen, was bei den Ergebnissen rausgekommen ist, und sage ich so ein bisschen den Hintergrund davon. Ja. Also das ist so der Deal dabei. Also wenn Sie jetzt einfach Zeit haben, dann würde ich sagen, gehen Sie einfach rein in dieses Spiel, ja, folgen Sie dem Link, gucken Sie sich die Sache an. Ganz kurze Sache, dauert wirklich nur wenige Minuten. Und wenn Sie da durch sind, dann können Sie sich mal mein Video angucken über das Triell. Ja, das verlinke ich Ihnen gleich als Endkarte entsprechend hinten dran. Steht natürlich auch mal unten in der Videobeschreibung. Denn dort in dem Triell habe ich zur letzten Bundestagswahl analysiert, wie das mit den relativen Spielstärken ist und wer sich dann entsprechend durchsetzen kann. Ja, wie gesagt, für drei Spieler. Das, was Sie jetzt machen, ist ja für vier Spieler. Okay, also in dem Sinne. Ja, Sie spielen jetzt einfach das Spiel und oder gucken sich das andere Video an. Und ansonsten, wenn das Video hier rauskommt, ist ganz kurz vor Weihnachten. Und deshalb wünsche ich Ihnen schon mal frohe Weihnachten vorab. Und freue mich dann trotzdem, wenn wir uns in der nächsten Woche hier in aller Frische wiedersehen zu meinem nächsten Video zwischen den Jahren. Okay, bis dahin.